Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf herzlich willkommen. Im Oktober ist wieder Buchmesse in Frankfurt, der wichtigste Branchentreff weltweit. Und dieses Jahr ist das Gastland wohl eins der kleinsten, die dort je auftraten, Island nämlich. Knapp 318.000 Einwohner hat die Insel im hohen Norden, nur halb so viel wie Frankfurt. Und doch präsentiert sich hier eine Nation, die wie kaum eine andere mit ihrer Literatur lebt, für die Bücher, Musik und Kunst zum Alltag gehört. Wie sich das äußert, davon wird hier in der kommenden halben Stunde die Rede sein. Nicht von Trollen und Elfen, sondern von Sagas und Krimis, von Helden und Muttersöhnchen, von schrägen Typen und einer Sprache, die sich seit dem Mittelalter kaum verändert hat und die so klingt, wie in dem Song der wohl bekanntesten isländischen Band Sigur Rós. Isländische Literatur im Original zu lesen, dürfte wohl nur wenigen vergönnt sein. Aber in Deutschland kann man sich freuen. Dank des Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse wurden in diesem Jahr rund 170 Titel übersetzt, allein 80 davon aus der Belletristik. Das ist viel für so ein kleines Land. Da glaubt man gerne, dass angeblich jeder zweite Einwohner ein Schriftsteller ist. Jedenfalls lieben die Isländer Bücher und den Pro-Kopf-Vergleich, weil sie da immer irgendeinen Rekord aufstellen. Zum Beispiel die größte Dichte an Literatur-Nobelpreisträgern. Da reicht in diesem Falle einer, Halldór Laxness. Aber wer weiß, vielleicht ist ja beim Nachwuchs schon wieder ein Kandidat oder eine Kandidatin dabei. Nadine Wojcik war in Island und ist dort mit einer Autorin durch die Hauptstadt flaniert.
Gemütlich streift Özir Jónsdóttir über den Laulavir, die bekannteste Straße in Reykjavik mit Designergeschäften, Cafés und Touristenleben. Im Schritttempo fahren rostige Klapperkisten und bullige Geländewagen die einspurige Straße entlang, manche mit offenen Fenstern und lauter Musik.
Samstags ist es hier besonders nett. Dann mag ich das Treiben auf dem Laulavir besonders gerne. Man trifft eine Menge Leute, trinkt gemeinsam einen Kaffee und läuft ein Stück gemeinsam die Straße entlang.
Alle paar Meter grüßt Özir einen Bekannten, bleibt manchmal auch kurz stehen, um zu plaudern. Gerade einmal 320.000 Menschen leben in Island. Kein Wunder, dass da jeder jeden kennt, und zwar quer durch alle Milieus. Jedes Mal, wenn ich auf dem Laulavir bin, höre ich neue Lebensgeschichten, die mich inspirieren, sagt Özir Jónsdóttir. Özir ist Schriftstellerin, seit sie 25 Jahre alt ist. In Island ist sie eine bekannte, vielgelesene Autorin, ihre Romane und Theaterstücke preisgekrönt. Zur Frankfurter Buchmesse erscheint nun zum ersten Mal einer ihrer Romane auf Deutsch.
In meinen Büchern thematisiere ich zwar die Probleme einer modernen Gesellschaft im Allgemeinen, aber meine Geschichten spielen doch immer in Island. Und das macht es auch so interessant, denn hier bekommen sie eine spezielle Note. Wenn ich wie in meinem vergangenen Roman globale Probleme auf das kleine Island übertrage, werden sie irgendwie so herrlich absurd. Unser Land ist wie ein Dorf und internationale Themen werden hier irgendwie seltsam.
Island kann tatsächlich mit jeder Menge Besonderheiten aufwarten, jenseits von feuerspeienden Vulkanen und Bankenkrisen. In kaum einem anderen Land der Welt werden, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Bücher geschrieben und gekauft. Rund 400 Schriftsteller zählt der isländische Schriftstellerverband. Hinzu kommen 40 Verlage, in Relation zu knapp 320.000 Einwohnern eine enorm hohe Dichte. Aber lange blieb man unter sich, wie der Verleger Christian Jonasson weiß.
Im europäischen Zusammenhang war lange Zeit die isländische Literatur im Grunde genommen in keinem wirklichen Dialog, nicht einmal der Literaturen der skandinavischen Sprachraum.
Rund 1000 Kilometer vom europäischen Festland entfernt entwickelte sich hier also eine eigene Literaturwelt. In den 80er Jahren dann starteten isländische Verleger erstmals gemeinsam den Versuch, die Literatur zu exportieren.
Dann dachte man natürlich, was können wir anbieten? Was ist es, was unsere Ware irgendwie anders macht als die Literatur anderer Länder? Und es waren vor allem Romane, die sehr stark auf die Erzählung selbst orientiert und hatten im Grunde genommen auch diesen gewissen so Erzählfreude, manchmal auch sogar ein bisschen magische Elemente und stellten sich bewusst in die Erzähltradition.
Ein kleines Land der großen Geschichtenerzähler. Kein romantisches Pathos, sondern tatsächlich historisch gewachsen. Island war bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts eines der ärmsten Länder Europas. Aber von Anfang an auch ein Land mit einer reichen Literaturgeschichte. Einzigartig ist die isländische Saga-Literatur aus dem 13. Jahrhundert. An diese reiche Tradition knüpfen auch heute noch viele isländische Autoren an, wie beispielsweise der viel übersetzte Einar Kárason. Sein neuer Roman führt zurück in das mittelalterliche Island der Sagas. Aber die isländische Literatur ist weit mehr. Verspielt und lyrisch sind die Naturromane und Kurzgeschichten von Gyrði Ilíasson, bekannt geworden durch sein surreales Buch »Ein Eichhörnchen auf Wanderschaft« und diesjähriger Träger des Literaturpreises des Nordischen Rates. Hinzu kamen in den 90er Jahren noch rotzige Stadtromane, begründet durch Hallgrímur Helgasons 101 Reykjavik. In dem nordischen Inselstaat ist also trotz der geringen Einwohnerzahl jedes Genre zu finden. Die Schriftsteller sind sehr produktiv und können mit Schubladendenken nichts anfangen, sagt Özi Jons dort hier.
Wir haben sehr viele leidenschaftliche Geschichtenerzähler hier in Island. Hinzu kommt, dass wir uns in allen Genres gleichzeitig ausprobieren. Es gibt hier keine klaren Trennungen. Viele schreiben zum Beispiel Gedichte und Romane, vermischen aber auch die verschiedenen Stile, spielen damit und das gibt den Texten eine gewisse Frische.
Nachzuspüren ist das auch in Özies Jonsdottirs Neuerscheinung »Jenseits des Meeres liegt die ganze Welt«. Ihr Roman ist alles gleichzeitig. Eine Gesellschaftskritik, ein Krimi, eine Identitätssuche. Geht nicht, gibt es nicht in Island. Alles ist erlaubt. Vielleicht ist der isolierten Lage des Landes auch dieser selbstbewusste Umgang mit Texten zu verdanken. Weit weg vom internationalen Literaturtrubel können sich die isländischen Schriftsteller ganz auf ihre Bücher konzentrieren. Dabei werden sie übrigens auch vom isländischen Staat unterstützt. Auf Antrag zahlt er jedem Schriftsteller eine Art monatliches Gehalt.
Nadine Wojcik unterwegs mit Audur Jonsdottir, deren Roman bei BTB erschienen ist und von dem wir später in Aufgelesen noch etwas mehr hören. Ich habe den Namen jetzt absichtlich so gesprochen, wie er geschrieben wird, damit Sie ihn sich etwas vorstellen können. Auch dazu später mehr. Übrigens eine Besonderheit der isländischen Sprache, Männer und Frauen kann man ganz einfach am Nachnamen unterscheiden. Der Anhang nämlich, Dottir, meint die Tochter von Jonsdottir, ist also die Tochter von Jon Magnusson, dagegen ist der Sohn von Magnus. Viel individueller ist dagegen der Vorname, weshalb man sich in Island auch beim Vornamen nennt. Die Sagas gehören zu Island wie die Landschaft, in der sie spielen. Sie sind Tradition, eine, die bis heute lebendig geblieben ist. Saga heißt Geschichte und meint wie im Deutschen in diesem doppelten Sinn sowohl das Geschehene, das Vergangene, wie auch die Erzählung davon. Sagas, nicht zu verwechseln mit Sagen, sind nicht komplett erfunden. Sie handeln, natürlich schriftstellerisch bearbeitet, von den tatsächlichen Ursprüngen Islands, von der Zeit der Besiedlung im 9. und 10. Jahrhundert. und da ging es nicht immer friedlich zu. Bauern haben sich verprügelt, so soll einmal ein Forscher das Thema der Sagas auf die kürzeste Formel gebracht haben. Das Besondere ist, dass sie im Alltag der Isländer bis heute eine Rolle spielen. Und darüber habe ich mit Arthur Björgvin Bodlason gesprochen. Der Autor und Übersetzer hat lange Zeit das Saga-Zentrum in Island geleitet. Jetzt lebt er in Frankfurt und wirkt mit am Gastlandauftritt auf der Buchmesse. Er spricht gleich Deutsch, aber noch nicht bei der Tonprobe, die ich ausnahmsweise mal nicht abgeschnitten habe.
Fara brotnu vikingum, standa fremst í stafni og stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar og höggva mann og annan.
Was war das?
Das ist ein Gedicht aus der Egilsaga. Hat Egil mit 7 Jahren gesprochen über die Zukunftsvision, die ihm seine Mutter vorhergesagt hat, nachdem er seinen ersten Gegner erschlagen hat mit so jungen Jahren. Meinte sie, aus dem wird mal ein Mann, und daraufhin dichtete er sein erstes Gedicht.
Das ganze Land bebt vor literarischer Überlieferung, hat ihr Nobelpreisträger Halldór Laxness mal gesagt. Welche Bedeutung haben die Sagas denn im Alltag der Isländer, im täglichen Leben?
Bis zum heutigen Tag und eigentlich seitdem sie verfasst worden sind im 13. Jahrhundert, haben sie für das Alltagsleben der Menschen in Island eine sehr große Bedeutung gehabt. Das hat sich geändert im Laufe der Zeiten, in vergangenen Zeiten, wo Island aus einem Bauernvolk bestand, die verstreut über die ganze Insel gelebt hat und in Torfhütten unter ziemlich ärmlichen weltlichen Bedingungen, haben die Sagas dazu beigetragen, dass das Leben dieser Menschen leichter wurde, dass sie etwas mehr Freude am Leben hatten. Sie wurden tradiert von einer Generation zur anderen und spielten insofern im Alltag eine Rolle, weil das Erzählen als eine Art Glücklichmachen, als eine Art Unterhaltung immer sehr hoch geschrieben wurde. Da gab es ja nicht viel Unterhaltung in den Zeiten damals. Heute spielen sie im Alltag insofern eine Rolle, weil viele Sprüche aus denen, wenn wir die Sprache nehmen, überliefert worden sind. Die sind in die Alltagssprache eingegangen. Es gibt viele Reden, viele Redewendungen, die man tagtäglich hört und gebraucht aus den Sagas. Es wird auch, sagen wir, wenn die Isländer zusammenkommen und fröhlich werden, manchmal feuchtfröhlich auch, dann sind die Sagas oft ein Gespräch, und man hat sich bis zum jüngsten Tage eigentlich sehr stark mit diesen Charakteren in den Sagas identifiziert. Manche Leute haben ihre Lieblingshelden, und man redet gerne über diese Menschen, weil sie uns heute noch aufgrund dessen, dass sie so wunderbar lebhaft dargestellt wurden vor 700 Jahren, sehr nahe stehen.
Sagen Sie doch mal ein Beispiel. Welcher Held steht denn den Menschen heute besonders nah und warum?
Ich hatte einen isländischen Lehrer auf dem Gymnasium, auf der Oberstufe, und der machte uns von Anfang an klar, dass für ihn nur ein Held in den Sagas ein richtiger Held sei, das sei Egil Skallagrimsson. Egil Skallagrimsson sei nämlich nicht nur ein Dichter gewesen, ein hervorragender Dichter und ein Kämpfer, der niemandem was geschuldet hat auf dem Gebiet, sondern auch zugleich ein großer Unternehmer. Er sei ins Ausland gegangen und hat große Heldentaten vollbracht, und er sagte, wer so viele Charaktereigenschaften und Fähigkeiten in sich vereinigt, das ist mein Mann. Allerdings war er manchmal ein richtiger Kotzbrocken, wie er schon mal genannt worden ist. Und das waren Sachen, auf die wir unsere Lehrer dann nicht so unbedingt ansprechen durften. Aber es gibt auch andere, die mehr für Softies und weiche Charaktere sind. Die mögen Gunnar von Hlíðarenda, den Helden der Njálssaga. Er konnte es gut mit den Frauen, war auch eine lichte Gestalt. Und man kann sozusagen, je nachdem, was für ein Charakter man ist, und je nachdem, welche Interessen man hat, dann kann man immer wieder seinen Geistesverwandten in den Sagas finden.
Haben die Sagas heute noch was mit Identitätsbildung zu tun, um mal das hochtrabende Wort zu benutzen, für Isländer?
Ich erinnere mich daran, dass unser heutiger Präsident vor Jahren in einem Interview gesagt hat, auf die Sagas angesprochen, sie haben uns zu einem Volk gemacht und sie sind sozusagen die Grundlage unserer Identität, nationale Identität.
Aber darüber hinaus sind sie auch international bekannt, und das weiß man kaum. Sie sind in andere Literaturen eingegangen, ohne dass wir das so wissen.
Ja, sie sind deswegen so wenig bekannt im Grunde als Sagas in der Welt, weil sie so spät übersetzt worden sind. Aber es gab Menschen wie zum Beispiel Walter Scott, den Autor von den ersten historischen Romanen. Der hat eine der Sagas gekannt, die Edvige Saga, und ist sehr stark von denen beeinflusst worden. Es gibt einen anderen weltbekannten Autor viel später, den Ernest Hemingway, der soll auch von den Sagas begeistert gewesen sein. Und also so kann man Borges natürlich, ein großer Saga-Fan, und so ist der Einfluss von denen noch viele bekannte Literaten bekannt.
Was ist Ihre Lieblingssaga?
Da kann ich natürlich nur sagen, die Njalssaga, aus einem ganz einfachen Grunde. Ich hatte das Vergnügen, 4 Jahre lang das Njalssaga-Zentrum zu leiten, und hatte mein Hauptberuf 4 Jahre lang war es, meine Landsleute zu den Schauplätzen der Njalssaga zu führen. Und das ist die größte Saga, die nimmt einen Drittel von der gesamten 40 Saga, also Sagas ein, die sind 40 insgesamt. Und die kenne ich einfach, ich habe sozusagen in dem Buch gelebt 4 Jahre lang und bin natürlich mit jedem da bestens vertraut. Und manchmal hatte ich Probleme zu unterscheiden, wenn die Rede von einem Gunnar war, ob das nun mein Freund Gunnar von Hliederende, der im 10. Jahrhundert in der Nachbarschaft erlebte, oder ob es mein Freund Gunnar, der heute da wohnt. Also ich bin sehr stark mit diesen Leuten in Berührung gekommen, auf eine ganz besondere Art, und deswegen mag ich die Njalssaga natürlich mehr als alle anderen Sagas.
Bei so wenigen Einwohnern kann es sich ja durchaus um die eigenen Vorfahren gehandelt haben. Arthur Björgvin Botlasson war das.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Und um mal einen Eindruck zu bekommen, wie eine Saga klingt, hören Sie jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Hörspielbearbeitung der schon genannten Njalssaga. Man schreibt das Jahr 1000, Njall und Gunnar sind Freunde, doch dann führt eine Nichtigkeit zum Streit. Mord folgt auf Mord, bis der Kreislauf der Gewalt nicht mehr aufzuhalten ist.
Ich hätte es mir denken können. Die Frau versucht, mich zu berauben. Aber ich werde dafür sorgen, dass Wart nie wieder Holz schlägt.
Karl! Karl!
Ich hörte dich schon beim ersten Mal. Was willst du?
Ich habe Arbeit für dich. Du siehst die Rotsteinhalde.
Ich bin nicht blind.
Berg Thorastina Svart ist dort, Holz stehlen. Nimm diese Axt und such ihn.
Und wenn ich ihn finde, was soll ich mit ihm tun?
Was für eine Frage von einem Schurken wie dir. Umbringen sollst du ihn.
Das ist leicht genug. Aber ich fürchte, es könnte mich mein Leben kosten.
Schäm dich, du Feigling. Nach allem, was ich für dich getan habe, bist du nicht der Großknecht hier?
Du weißt, dass ich es bin.
Dann denk dran, wem du das verdankst. Oder soll ich einen anderen für die Stelle finden?
Gib mir die Axt.
Und Kroll?
Ja.
Falls dir der Mut vergehen sollte, ich werde sogleich die Nachricht von Svarts Tod zum Alting schicken.
Svart ist tot. Du musst dafür sorgen, dass deine Frau nicht in allem ihren Kopf durchsetzt.
Ich weiß.
Nenn deine Bedingungen zur Wiedergutmachung. Nun? Wer soll die Bedingungen nennen für all den Schaden, den sie noch anrichten wird? Doch ich will hieraus kein großes Aufheben machen. Zahl mir 10 Unzen Silber.
Einverstanden.
Aber Gunnar, ich stelle eine Bedingung.
Welche?
Wenn, solltest du jemals eine Summe zur Wiedergutmachung zu meinen Ungunsten nennen müssen, so sei ebenso nachsichtig.
Natürlich.
Ich werde dir das Geld sogleich in dein Zelt bringen.
So, alter Njaul, die Herrschaft des Blutes... Hat sie begonnen?
Sie hat begonnen.
Kann das, der Tod eines armseligen Sklaven, ein Anfang sein?
Es reicht. Ein Funken reicht, wenn das Kienholz trocken ist.
Aber du hast doch die Wiedergutmachungssumme genannt. Und Gunnar war einverstanden mit der Zahlung. Dem Gesetz ist Genüge getan und es muss sich behaupten, da du doch ganz gewiss die Schlichtungsabsprache nicht brechen wirst.
Ganz recht. Doch wie du weißt, sind er und ich nicht die einzigen Beteiligten. Der Funke ist gefallen. Der Holzstoß
Die Saga vom Weißen Njal, eine Hörspielbearbeitung von David Wade mit Christian Brückner, Uwe Friedrichsen und rund 50 weiteren Sprechern und Sprecherinnen, erschienen im Münchner Hörverlag auf 4 CDs. Falls Sie sich jetzt fragen, warum habe ich eigentlich noch nie etwas von diesen Sagas gehört oder gelesen, dann hat das auch damit zu tun, dass es bisher nur unzureichende oder veraltete Übersetzungen gab. Das ist jetzt anders. Einer der Höhepunkte des isländischen Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse wird die Ausgabe der Neuübersetzung der Sagas sein, die gerade im September erschienen ist. Ein gigantisches Projekt, finanziell gefördert von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, herausgegeben von 3 Skandinavisten zusammen mit einem Team von 15 Übersetzern. Einer davon ist der deutsch-isländische Schriftsteller Christoph Magnusson. Sein Part war die Grettir-Saga. Worum es darin geht und was die besonderen Herausforderungen beim Übersetzen waren, erläutert er im folgenden Gespräch.
Also die Saga von Grettir ist eine Saga über einen Menschen, der eigentlich alles Zeug zum Helden hat und doch zum Antihelden wird. Also das ist ein Mensch, der ist stark und mutig und besiegt Berserker und rettet Bauersfrauen und sowas, aber trotzdem ist ihm eigentlich immer sein aufbrausendes Temperament im Weg. Also der kann sich nicht beherrschen, der schlägt halt auch einfach mal so jemanden um. Außerdem ist er ein Muttersöhnchen und hat Angst vorm Dunkeln. Also das ist jemand, der wirklich die größten Talente und Fähigkeiten hat. Intelligent ist er auch noch und kann dichten. Aber er kriegt es nicht hin, diese ganzen Talente irgendwie positiv nutzbar zu machen. Eckt immer wieder an in seiner Umgebung. Und so kommt es dazu, dass er die letzten 20 Jahre seines Lebens dann als geächteter und vogelfreier Mensch leben muss. Und das ist der Grundkonflikt, um den es geht in der Saga von Grettir.
Was ist das Motiv hinter dieser und anderen Sagas gewesen? Warum sind die überhaupt so erfunden worden?
Sicherlich ein wichtiges ist, dass die Isländer damit sich sozusagen ihre eigene Geschichte aufgeschrieben haben. Also das Land wurde ja einfach so besiedelt sozusagen von Norwegen und zum Teil noch von keltischer Seite aus. Und man hatte im Prinzip keine kulturelle Identität, keine Geschichte. Es gab auch keine Gebäude, keine Klöster, keine Städte, die irgendwie also so eine Art von geschichtlichem Zusammenhang transportieren konnten durch die Jahrhunderte. Das haben diese Sagas gemacht. Und deswegen hat man sie sich eben mündlich über Jahrhunderte erzählt und dann irgendwann aufgeschrieben. Und ein weiterer Grund ist sicherlich auch, dass die Isländer, die sind ja dahin gegangen, weil sie sich mit dem norwegischen König angelegt haben. Das heißt, die hatten in Norwegen einen ziemlich schlechten Ruf, galten so ein bisschen als das Gesocks von Skandinavien sozusagen und wollten dadurch, dass sie nun ihre Geschichte selber aufschreiben und sagen, wir sind alles ganz hochwohlgeborene Söhne und Töchter gewesen, die da hingegangen sind, eigentlich eher so die besten Leute von Skandinavien. Dadurch haben die natürlich auch versucht, ihr Image aufzupolieren, wenn man so will.
Was waren denn jetzt die größten Herausforderungen bei der Übersetzung?
Also bei der Übersetzung ist es eigentlich am wichtigsten, diesen Ton hinzukriegen. Also da gibt es mehrere Probleme eigentlich. Einmal ist das im Isländischen alles so wunderbar einfach, also ganz, ganz schlicht, ganz stylisch, ganz minimalistisch und lakonisch, da ist kein Wort zu viel und trotzdem wirkt es sehr, sehr schön erzählt, obwohl viele Wortwiederholungen drin sind. Also das ist einfach, die Isländer haben, die stört es nicht so, wenn man sozusagen immer wieder und er sagte und er sagte und er sagte. Das stört isländische Leser nicht. In Deutschland lernen wir hingegen ja in der Schule, dass man dann abwechseln muss. Er sagte, entgegnete, erwiderte. Das heißt, was im Isländischen so schön einfach klingt, das kann im Deutschen schnell einfältig klingen. Wir haben im Deutschen auch einfach ganz andere Vorbilder. Also man kann das ja nicht so übersetzen wie damals, weil das Altisländische ist dem heutigen Isländischen noch relativ verwandt, das heißt, man kann es lesen. Ich hatte immer die Angst, so auch in so einen altertümelnden Klang zu verfallen und habe dann wirklich, wenn man dann nicht aufpasst, dann ertappt man sich und macht dann solche Sachen wie, und es begab sich aber zu der Zeit, weil man denkt irgendwie, okay, das muss jetzt ein bisschen altmodisch sein und dann ist man sofort irgendwie in der Weihnachtsgeschichte oder in so im Biblischen und das ist aber eigentlich der falsche Sound.
Kann man den Sound irgendwie beschreiben? Das ist ja ein Sound, der ein paar hundert Jahre alt ist.
Das ist eben das Interessante daran, dadurch, dass Island so lange isoliert war als Land, ist es eben, hat sich die Sprache nicht so sehr verändert. Das heißt, der Sound ist immer noch ein relativ heutiger und ein wirklich knapper, trockener Sound. Also zum Beispiel Grettir, der Sagaheld, den ich übersetzt habe, der bringt dann irgendwie einen Knecht um mit 16 und dann schicken sie ihn nach Norwegen. Das hat man damals so gemacht. Das war so eine Art Erlebnispädagogik, wenn man so will. Also die Problemjugendlichen wurden aufs Schiff gesetzt und mussten nach Norwegen für ein paar Jahre. Der wird verabschiedet und das Ganze wird kommentiert mit einem Satz. Viele wünschten ihm eine gute Reise, wenige wünschten, er käme zurück. Also die größten Sagahelden, die waren ja auch gleichzeitig Skalden, also Dichter, die diese besondere nordische Gedichtform beherrscht hatten. Und die zeichnet sich sehr durch sogenannte Kenninge aus. Das sind also Formen von Metaphern, wo man eben Dinge umschreibt. Also wo man nicht sagt Blut, sondern Speise der Raben. Oder man sagt nicht Schiff, sondern Ross der Planken. Und man sagt nicht Himmel, sondern Bürde der Zwerge. Also das ist die Liste ist endlos. Und das einfach im Deutschen rüberzubringen, von einem Deutschen eben ja immer dieses dazwischen braucht, im Isländischen braucht man das nicht. Es gibt da keine Artikel, das wird sozusagen in den Worten drin gemacht. Und gerade in der Lyrik, wo jede Silbe zählt, ist das natürlich einfach sehr wichtig.
Aber wie lese ich es denn dann im Deutschen? Lese ich dann Pferd des Meeres und dann weiß ich doch gar nicht, was damit gemeint ist.
Da weiß man nicht, was gemeint ist. Da haben wir sozusagen, wir uns war es ja sehr wichtig, eine Ausgabe zu machen ohne Fußnoten. Also eine Ausgabe, die so literarisch interessierte Leser mit Spaß lesen können, ohne dauernd irgendwie blättern zu müssen. Oder also das heißt, in dem Prosatext haben wir gar keine Fußnoten, aber in diesen Skaldenstrophen, die ab und zu auftauchen, wo dann die großen Helden Gedichte über ihre Heldentaten machen, da schreiben wir dann schon so klein drunter, dass eben Ross der Planken Schiff heißt und Verschwender des Goldes Mann. Das ist nichts, was einen aus dem Lesefluss raushaut, sondern eigentlich was wirklich, was immer wieder dafür sorgt, dass man auch lachen kann dabei. Also eine andere Herausforderung ist, dass eben natürlich die isländische Sprache, also diese ganzen Lehnwörter aus dem Griechischen, Lateinischen und Französischen, die wir im Deutschen ja alle haben, nicht kennt. Da gibt es ein Beispiel, was mir sehr großes Kopfzerbrechen bereitet hat. Da wird der Bruder dieses Haupthelden der Bruder von Grettir wird umgebracht. Der guckt also aus seinem Hof raus, hat jemand geklopft, der macht die Tür auf, guckt und dann springt jemand ihm vor die Nase und rammt ihm einen Spieß in den Leib. Und der guckt noch an sich runter und das ist ein sehr breiter Spieß. Er guckt an sich runter, sieht, wie sozusagen der Spieß in ihm verschwindet und sagt noch, diese breiten Spieße kommen in letzter Zeit in Mode. Und dann stirbt er. Nun ist die Frage, was macht man mit dem Wort Mode? Also ich habe das jetzt erstmal sozusagen so grob übersetzt und ich habe dann gedacht, möchte ich das Wort Mode da drin haben oder nicht? Es ist irgendwie natürlich ein Wort, was eigentlich nicht so für mich in diesen Sound reinpasste. Und da habe ich dann lange gebastelt und habe letztendlich daraus dann gemacht, dass er eben diesen Speer anguckt und sagt, breite Spieße werden immer beliebter.
Ob nun modern oder beliebt, das ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter letzter Satz für einen Sterbenden. Christoph Magnusson war das zur Übersetzung der Grettir-Saga, die Teil der gerade erschienenen großen Neuübersetzung im S. Fischer Verlag ist. Die Isländer-Sagas in 4 Bänden und mit einem Begleitband herausgegeben von Klaus Bölgel, Andreas Vollmer und Julia Zernack. 2676 Seiten sind das und da sage ich mal den Preis ausnahmsweise dazu für 98 Euro.
Aufgelesen. Noch mehr Bücher.
Marlies Schaum lässt jetzt Eisschollen krachen, nimmt Mordermittlungen auf und rauscht durch die isländische Volksseele. Vor allem erläutert sie noch ein paar Besonderheiten der isländischen Sprache.
Diese Kolumne hat erstmal ein Problem. Nicht, weil Björk jetzt singt und in Island Vulkane qualmen und die Landschaften dort karg sind und die Winter lang und dunkel. Nein, das Problem ist die Sprache. Kaum etwas wird so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Björk zum Beispiel kann ja eigentlich jeder sagen. Aber die Schriftstellerin Yrsa Sigurðardóttir heißt annähernd korrekt eher
Yrsa Sigurðardóttir.
Leider strotzt auch das Schriftbild von unbekannten Zeichen, sodass man sich Namen sehr schwer merken kann. Deswegen meide ich eigentlich isländische Krimis, weil ich ständig zurückblättern muss, um herauszufinden, wer denn dieser Dottir irgendwer nochmal war, dessen Name dem anderen Dottir irgendwas zum Verwechseln ähnlich ist. Zurückblättern haben die isländischen Krimis aber wirklich nicht verdient. Und offenbar bin ich nicht die Einzige, die am Isländischen verzweifelt. In Yrsa Sigurðardóttirs Krimi Feuernacht ist direkt eine praktische Personenliste samt Aussprachetipps inklusive. So lässt sich der Fall mit etwas Gänsehaut ganz gut genießen. Anwältin Dora soll untersuchen, ob der verurteilte Jakob wirklich ein Behindertenheim in Brand gesetzt hat, bei dem 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Der junge Mann hat das Down-Syndrom. Und Anwältin Dora stochert jetzt zwischen Political Correctness und einer Menge Vorurteilen nach den wahren Tätern in einem sehr komplexen Personendickicht und holt ganz langsam die Wahrheit heraus. Ein bisschen Mystik ist auch dabei. Eher ein Krimi für dunkle Jahreszeiten.
Pesi stand auf 10 Spitzen am Fenster und spähte hinaus. Als er die Tür hörte, verstummte er und drehte sich um. Berglind schlug die Hand vor den Mund, als sie die beschlagene Fensterscheibe sah. »Hallo Mama«, Pesi lächelte traurig. Berglind eilte zu ihrem Sohn und riss ihn unsanft vom Fenster weg. Sie drückte ihn an sich und versuchte gleichzeitig die Scheibe trocken zu wischen. Aber die Dunstschicht verschwand nicht. Sie war außen auf dem Glas. Pesi schaute seiner Mutter in die Augen. »Magga ist draußen und kann nicht rein. Sie möchte auf mich aufpassen.« Er zeigte zum Fenster und verzog das Gesicht. »Sie ist ein bisschen sauer.«
Gemessen an der Bevölkerungszahl werden in keinem Land so viele Krimis geschrieben wie in Island. Es gibt allerdings auch nur rund 318.000 Isländer. Und ihre Hauptstadt Reykjavik soll eines der besten Nachtleben Europas haben. Vielleicht gemessen an der Bevölkerungszahl. Tatsächlich ist aber Línur nicht ganz unschuldig am guten Ruf des Nachtlebens. Línur aus dem Kultbuch 101 Reykjavik von Hallgrímur Helgason aus dem Jahre 1996. Das ist jetzt nochmal in Neuauflage als Taschenbuch erschienen. 101 Reykjavik heißt auch der Ausgehbezirk der isländischen Hauptstadt, den der 33 Jahre alte Línur nachts durchstreift. Voller Sarkasmus und Arroganz auf der Suche nach einer Frau, die ihn umhaut und dem Leben an sich. Línur lebt noch bei seiner Mutter, arbeitet nicht und Partys und Pornos und Lolla, die lesbische Freundin seiner Mutter, sind das Einzige, das ihn interessiert.
Sie ist clever, ein Teufelsweib. Würde mir gern mal ihr Höllenloch ansehen. Dabei sieht sie ganz wie eine eingeschlechtliche Frau aus. Ziemlich süß sogar. Ich würde 30.000 für sie auf den Tisch blättern.
Lolla sorgt für einige Unruhe in Línurs bequemem Leben und er wehrt sich dagegen. Ein ganz schön dichter Roman voller Wortwitz, Rauscheskapaden und einem gnadenlos nervigen Línur, der sein Innenleben rücksichtslos nach außen kehrt. Was soll man auch sonst machen während der vielen dunklen und eisigen Wintertage in Island? Dieser Winter, der beeinflusst die isländische Literatur überhaupt sehr stark. Zwischen Eis und Schneestürmen fragt sich zum Beispiel auch Sunna Nönnudóttir, was aus ihrem Leben werden soll. Die Hauptperson im Roman Jenseits des Meeres liegt die ganze Welt. Sunna ist 32 und geht der Welt lieber aus dem Weg, bis sie im Internet liest, dass ihre ehemals beste Freundin Arndis, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, vermisst wird.
Arndis muss wahnsinnig geworden sein. Man nimmt automatisch an, dass Leute, die einfach abhauen, wahnsinnig geworden sind. Hören Sie auf, wahnsinnig zu sein, wenn man sie wiederfindet? Das hängt sicher davon ab, in welchem Zustand man sie wiederfindet. Doch daran mag ich jetzt nicht denken.
In Rückblenden taucht man ein in die Freundschaftsgeschichte von Sunna und Arndis, ein Spiel der Abhängigkeiten. In der Gegenwart sucht Sunna widerwillig nach Arndis und ihr Leben verändert sich dadurch. Sie muss sich alten Ängsten stellen und erkennt, dass sie nicht das Leben führt, das sie führen will. Das alles sehr einfühlsam, lakonisch und klar erzählt von Autorin Audur Jónsdóttir, der Enkelin des bislang einzigen isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness. Es ist ihr erstes Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde. Hoffentlich kommen weitere. You fall
Und wer einmal angefangen hat, isländische Literatur zu kosten, der wird sich davon nicht so schnell lösen können. Hier wird viel getrunken, nach dem Sinn des Lebens gefragt, sturer Humor verbreitet und Grenzen werden getestet. Und noch mehr Island-Literaturtipps haben wir deshalb bei uns im Netz gesammelt unter dw-world.de/buch. Da kann man dann auch alle Namen nochmal nachlesen, klar und deutlich. Und sie dann aussprechen, wie man will.
Ja, danke Marlies Schaum, da muss ich ja die Adresse nicht mehr sagen, unter der Sie natürlich auch die Angaben zu allen Titeln dieser Bücherwelt finden. Und unter www.sagenhaftesisland.de können Sie übrigens noch weiter stöbern nach Büchern, Autoren und Künstlern. Das ist die Adresse des Pressebüros für den Gastlandauftritt Islands auf der Frankfurter Buchmesse. Das war's für heute, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabriela Scharf.